Ich begrüße euch heute Morgen von Herzen zum Gottesdienst in unserer Gemeinde. Und es ist kein leichter Tag, an dem wir heute zusammengekommen sind. Karfreitag ist kein Tag der schnellen Worte, kein Tag oberflächlicher Fröhlichkeit und auch kein Tag, an dem wir uns einfach nur ein Ereignis aus der Vergangenheit erinnern. Karfreitag führt uns mitten hinein in das Leiden Jesu Christi. Er führt uns an das Kreuz, dorthin, wo Gottes Sohn verworfen, verspottet, geschlagen und schließlich gekreuzigt worden ist. Wir stehen heute nicht vor einem wunderschönen religiösen Symbol. Wir stehen vor dem Kreuz. Und das Kreuz ist ernst. Es zeigt uns, wie schrecklich Sünde wirklich ist. Es zeigt uns, wie tief der Mensch gefallen ist. Aber es zeigt uns auch, wie unbegreiflich groß die Liebe Gottes ist. Denn Jesus ist diesen Weg freiwillig gegangen. Er wurde nicht einfach Opfer böser Menschen. Er gab sich selbst hin, aus Liebe und aus Gehorsam gegenüber dem Vater und aus Erbarmen mit uns. Und der Prophet Jesaja sagt in Jesaja 53,5, er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und das ist die Wahrheit dieses Morgens. Wir wären verloren. Verloren ohne das Kreuz. Karfreitag ruft uns immer wieder zu Ehrfurcht, zur Buße, zur Dankbarkeit, zum Glauben. Das Kreuz fragt uns nicht nur, was damals mit Jesus geschehen ist. Das Kreuz fragt uns auch, was wir heute mit Jesus machen. Ob wir ihm ausweichen oder ob wir uns vor ihm beugen. Ob wir seiner Liebe nur hören oder ob wir sie im Glauben auch annehmen. So wollen wir diesen Gottesdienst bewusst beginnen, nicht hastig, nicht abgelenkt, sondern mit einem offenen Herzen. Und bitten wir Gott, dass er uns heute neu zeigt, was es ihn gekostet hat, uns zu retten. Bitten wir ihn, dass das Kreuz uns nicht kalt lässt. Und bitten wir ihn, dass wir Jesus heute nicht nur betrachten, sondern ihm neu begegnen. Und so wollen wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes beginnen. Ich lade euch ein, mit mir im Gebet zu stehen. Herr Jesus Christus, wir können uns gar nicht vorstellen, Herr, was du erlitten hast, Herr. Den Verrat, den Schmerz, den Tod, Herr. Und all das Üble, was dir widerfahren ist, Herr. Herr, und wir danken dir. Wir danken dir dafür, dass du deinen Leib für uns gegeben hast, Herr, dass wir Frieden finden. Wir danken dir, dass du dein Blut für uns vergossen hast, Herr, dass wir Sündenvergebung erleben, Herr. Herr, und ich bitte dich, lass diesen Morgen nicht einfach wie jeden anderen Morgen verstreichen. Lass diesen Tag nicht verstreichen, Herr. Hilf uns dabei, unser Herz zu öffnen, uns zu fokussieren auf dich, Herr, und auf deine Tat. Herr, wir danken dir, dass du mit deinen durchbohrten Händen uns doch noch jeden Tag hältst, Herr. Dass du bei uns bist, dass du uns Frieden schenkst und dass du uns immer wieder zu dir ziehst. Und so bitte ich dich für diesen Gottesdienst, für jeden Einzelnen, der heute hier ist, öffne die Herzen, mach es weich für dein Reden. Salbe Hans-Günter Mohn mit deinem Geist, Herr, sodass er die rechten Worte findet, die uns durchdringen können, die uns einfach, ja, deinen Frieden schenken, Herr. Zieh uns näher zu dir, jeden Tag aufs Neue, und zeige uns, wie herrlich du doch bist, Herr. Hab Dank.
Ach. Dass so viele gekommen sind und weiß, ihr habt ein volles Programm an diesem Wochenende mit mehreren Veranstaltungen. Und ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt zu diesem Karfreitagsgottesdienst. Und freue mich auch auf den Ostersonntag. Da werde ich auch hier sein mit meiner Frau, euch ein bisschen unterstützen. Letzte Worte, die Menschen sprechen, haben ja immer etwas ganz Besonderes an sich. Wenn jemand auf dem Sterbebett oder in der letzten Zeit seines Lebens nochmal was von sich gibt, dann könnte man den Eindruck gewinnen, da sagt jemand etwas, was gebündelte Weisheit des Lebens ist, was dann weitergegeben wird. Und heute ist Karfreitag, der Tag, an dem Jesus gekreuzigt wurde. Viele in unserer Gesellschaft haben keine Ahnung mehr, um was es geht. Die freuen sich einfach über ein langes Wochenende. Aber für uns ist es wichtig, uns daran zu erinnern, was der Sohn Gottes, was Christus für uns getan hat. Und deshalb schauen wir uns heute auch letzte Worte an, die Jesus gesprochen hat am Kreuz, weil die es auch wirklich in sich haben. Und zuvor aber mal ein Beispiel von letzten Worten von jemand ganz anderem. Und zwar letzte Worte von dem großen Künstler Leonardo da Vinci. Der soll am Ende seines Lebens gesagt haben: Ich habe Gott und die Menschheit beleidigt, denn meine Werke haben nicht die Qualität erreicht, die sie haben sollten. Das ist schon eine Nummer, oder? Wenn jemand so begnadet war und wahnsinnig tolle Kunstwerke geschaffen hat und dann am Ende sagt, es tut mir so leid, ich habe Gott und die Menschheit beleidigt, das war nicht so, wie es hätte sein sollen. Aber ich denke, was er gemeint hat, ist, dass er sagt, man kann den Schöpfer nicht übertrumpfen. Also was er geschaffen hat, steht über allem, was ich an Schönem hier schaffen kann. Ich habe Gott und die Menschheit beleidigt. Eines der letzten Worte Jesu, und da gibt es einige im Neuen Testament, die man lesen kann, und wir hatten mal in Gelnhausen eine Predigtserie darüber gemacht, das ist hier ein Ausschnitt davon. Eines der letzten Worte Jesu dagegen war: Es ist vollbracht. Ganz wenige Worte, aber mit einer Riesenkraft: Es ist vollbracht. Was für ein Unterschied. Da Vinci hat Dinge geschaffen, die man wohl kaum hätte besser machen können. Es hat nie einen zweiten Da Vinci gegeben. Aber er war mit der Qualität seines Schaffens überhaupt nicht zufrieden. Jesus war nur 3 Jahre unterwegs. Er hat nur 3 Jahre gepredigt, er hat 3 Jahre lang Menschen geheilt, Tote auferweckt, Wunder getan, Unfassbares im Grunde geleistet. Aber schon nach 3 Jahren konnte er sagen, es ist vollbracht. Alles, was gemacht werden muss, wurde gemacht. Ich habe den Auftrag Gottes erledigt. Ich will uns den Zusammenhang des Textes nochmal vorlesen, und zwar aus Johannes 19, die Verse 25 bis 30. Ich habe jetzt eine Frage. Schieben kann man das nicht, ne? Sorry, die Lampen reflektieren sich in meinem iPad. Jetzt ist es gut. Mich strahlen immer 3 Lichter an. So, Johannes 19, die Verse 25 bis 30. Das steht, und das ist praktisch die Kreuzigungsszene, die wir uns vorstellen müssen. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu den Jüngern: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig, sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Ysoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Soweit dieser Text. Das Leben von Jesus war ja immer den Menschen zugewandt. Er war immer für die Menschen da, immer für andere da. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal so darüber nachgedacht habt, Jesus hatte keine anderen Interessen als die Menschen. Das ist bemerkenswert. Wir lesen nirgends, dass Jesus ein Hobby hatte, dass er irgendwas gesammelt hätte oder so. Er hat auch keinen Sport ausgeübt, außer Laufen. Er war hier viel zu Fuß unterwegs, also er war ein Langläufer. Aber das hat sich aus der Natur der Sache ergeben. Jesus lebte hundertprozentig für seine Bestimmung. Immer für die anderen da. Das muss man sich mal vorstellen. Alexander hat mir vorhin erzählt, wenn ich das mal als Beispiel benutzen darf, was er so alles um die Ohren hat in letzter Zeit, auch mit seinen Kursen, die er noch macht und noch fertig machen muss. Und das ist eine Unmenge Zeug. Aber er hat dann noch Familie und das kostet auch Zeit. Und es ist auch wichtig, dass er Zeit findet zum Schlafen. Aber jetzt stell dir vor, du bist 3 Jahre lang nonstop nur von Leuten umgeben. Wenn wir heute aufstehen, die gehen alle mit dir. Wo du isst, essen die alle. Wo du schläfst, schlafen die alle. Der Wahnsinn. Jesus war immer den Menschen zugewandt. Gott wurde Mensch in Christus Jesus. Er wurde wie wir und er war für die Menschen da. Jemand hat einmal geschrieben, am Kreuz vollendet sich das irdische Leben von Jesus, der Gottes Zuwendung zu den Menschen lebte. Jesus zeigte mit seinem Leben, dass sich Gott uns zugewandt hat, dass er uns liebt, dass er alles für uns bereit ist zu tun. Und in Jesus hat das buchstäblich Hand und Fuß bekommen. Jesus hatte viel getan und gesagt, aber es gab immer noch Menschen, die noch nie von ihm gehört hatten, damals. Es gab immer noch Menschen, die krank waren, die keine Heilung erfahren haben. Jesus ist auch nicht alt geworden, dass er da irgendwann mal seine Memoiren geschrieben hätte, so im Rückblick auf sein Leben. Und die Mannschaft, die er sich zusammengetrommelt hatte, das waren 12 Leute. Und wenn man den äußeren Ring der Jüngerschaft noch dazu nimmt, waren es dann mal 120. Also die richtige Erfolgsgeschichte ist das rein menschlich betrachtet noch nicht gewesen. Und unter seinen Anhängern in den beiden Gruppen, da gab es einige, das waren furchtbare Versager. Einer, der ihn verraten hat, einer, der ihn geleugnet hat, andere, die weggelaufen sind, als ihm seine Predigt zu hart wurden. Jesus hat nicht mal ein Buch geschrieben über sein Leben. Hat auch keine christliche Zeitschrift herausgegeben. Podcasts gab es noch nicht, aber da ist nichts, was er selbst hinterlassen hätte. Es gab kein Büro, es gab keine Missionszentrale, von der aus Jesus operiert hätte. Es gab keinen ausgefeilten Plan, wie die Sache dann weitergehen soll, wenn er in den Himmel aufsteigt. Und doch sagt er am Ende, es ist vollbracht. Ich habe über 40 Jahre Pastorendienst hinter mir und das in mehreren Gemeinden. Und immer wenn ich zurückschaue, dann sehe ich, was hätte man noch alles machen können? Und was hätte man noch alles machen müssen? Was hat man alles verpasst und versäumt? Jesus war 3 Jahre unterwegs und sagt, es ist vollbracht. Alles, was sein muss. Und da ist natürlich dann die Frage, mit der wollen wir uns heute beschäftigen, was ist denn da vollbracht? Und da lassen wir die Bibel einfach selber mal sprechen. Ich will euch so verschiedene Texte einfach mal vorlesen. Und zwar das Erste, was vollbracht ist, alles, was die Propheten von ihm angekündigt hatten. Das hat Jesus erfüllt. Alexander hat schon aus einem Text etwas vorgelesen, aus dem Propheten Jesaja. Das ist ein ganz wichtiger Text für diesen Tag. Jesaja 9, Vers 1 und dann nochmal die Verse 5 und 6. Da schreibt der Prophet, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Und dann ab Vers 5, und wir hören diese Geschichte auch öfters mal um die Weihnachtszeit herum, denn da steht, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Reich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit, solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Das hat der Prophet über Jesus angekündigt. Genauso ist es gekommen. Wenn wir dann weiterlesen im Propheten Jesaja in Kapitel 53, da nochmal die Verse 4 bis 5, da heißt es, für wahr, er trug unsere Krankheit, er lud auf sich unsere Schmerzen, wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre, aber er ist um unserer Missetat willen verwundet. Und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere alle Sünde auf ihn. So das Erste, was vollbracht ist, ist, dass in Jesus erfüllt wurde, was die Propheten von ihm vorausgesagt hatten. Hier jetzt konkret als Beispiel das, was Jesaja gesagt hatte. Dann als Zweites, es ist vollbracht alles, wozu der Vater Jesus in diese Welt gesandt hatte. In Johannes 17, da können wir lesen, Johannes 17, Verse 4 und 18, ich habe dich verherrlicht, sagt Jesus in seinem, das sogenannte hohepriesterliche Gebet, Johannes 17. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Dann Vers 18. Und wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Auch das hat Jesus getan. Er hat den Vater verherrlicht, er hat seine Jünger nicht nur angeleitet, wie sie leben sollen, er hat sie in die Welt gesandt, so wie der Vater ihn gesandt hatte. Auch das hat Jesus erreicht. Und dann vielleicht noch einen Vers, wozu hat der Vater ihn gesandt, aus Markus 10, 45. Da heißt es, denn der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für alles. Jesus, das sagt er an anderer Stelle, hat immer nur das gesagt, was ihm der Vater geboten hat zu sagen. Jesus hat nur das getan, was der Vater ihm geboten hat zu tun. Jesus war bis ins Ende hinein gehorsam dem Vater gegenüber. So, was ist vollbracht? Alles, was die Propheten über Jesus angekündigt hatten, alles, wozu der Vater ihn gesandt hatte, und das Dritte, alles, um die Macht der Sünde zu brechen. Das ist natürlich ganz wichtig. Im Alten Bund, wer das Alte Testament mal ganz gelesen hat, und gerade in den fünf Büchern Mose kommt das ja sehr stark drin vor, Sünde musste im Alten Testament immer mit Leben bezahlt werden. Also es musste immer irgendwas, irgendjemand sterben. Es wurden Lämmer geschlachtet. Für die Sünde musste immer Blut fließen. Immer mussten es reine und vollkommene Tiere sein. Und das, ich erinnere euch vielleicht nochmal an das letzte Buch im Alten Testament, der Prophet Maleachi. Da spricht er drüber, wie Gott es zuwider ist, dass sein Volk immer wieder Opfer bringt. Aber dann bringen die Opfer und nehmen dann, ach, was könnten wir denn Opfer? Ach, da ist ein Tier, das lahmt, das ist blind, das ist nicht mehr so ganz gut drauf. Das muss eh geschlachtet werden, das opfern wir. Und Gott klagt sein Volk an und sagt, wie könnt ihr euch wagen, mir sowas zu bringen? Denn im Gesetz war festgelegt, es mussten immer reine Tiere sein, die geachtet wurden. Es muss geopfert wurden, es musste etwas kosten. Etwas Wertvolles sein. So, kein Wunder also, dass der Johannes der Täufer, als er Jesus zu sich kommen sah, als er sich taufen lassen wollte, Jesus, da sagt Johannes, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Alle Lämmer im Alten Testament, das waren Lämmer, die die Hirten da gezüchtet haben, ja, auch für diese gottesdienstlichen Handlungen. Aber hier sagt Johannes, siehe, das ist Gottes Lamm. Das hat Gott selbst auserwählt. Und das trägt die Schuld, die Sünde dieser Welt auf seinen Schultern. Und Paulus bestätigt das im Nachhinein. Er schreibt an die Kolosser in seinem Brief an die Christen in Kolossä im zweiten Kapitel. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und ans Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Was für ein tolles Bild. Alle von uns, die schon mal irgendwann einen Kredit aufgenommen haben oder eine Hypothek aufs Haus aufgenommen haben, wir alle sind von der Bank heimgegangen mit dem Stapel Papier. Und da stand genau drauf, was wir der Bank schulden. Und da stand auch drauf, was passiert, wenn wir es zurückbezahlen. Und wenn ich mir vorstelle, dass es einen Schuldbrief gibt, wo drauf steht, was für einen Mist wir verzapft haben, welche Sünden wir begangen haben und was wir eigentlich dafür bezahlen müssten. Und Paulus benutzt dieses schöne Bild und sagt, Gott hat diesen Brief einfach genommen und in Jesus ans Kreuz genagelt. Das Ding ist erledigt, fertig. Schuld ist bezahlt. Das wird dann nochmal in unserem Text deutlich, den ich aus dem Johannesevangelium vorgelesen habe, wenn davon die Rede ist, dass man Jesus auf einem Ysop-Stab Essig reichte, als ihn dürstete. Und ich will euch erinnern, mit Ysop, da wurden im Alten Testament, als das Volk Israel noch in Ägypten war und dort in der Knechtschaft war, da gab es ja die Plagen, die über das Volk der Ägypter kamen, damit sie endlich das Volk Israel ziehen lassen. Und die schlimmste Plage war die, dass Gott gesagt hat, heute Nacht werde ich alle Erstgeburt hier in Ägypten schlagen, töten. Es sei denn, dass die Türrahmen mit Blut bestrichen sind. Und das hat man mit einem Ysopzweig gemacht. Doch überall, wo an diesem Abend zuvor das Blut eines Lammes an die Türpfosten gestrichen wurde, im Alten Testament, überall da ging der Engel Gottes vorbei und hat die Leute in Ruhe gelassen. Und überall sonst wurde die Erstgeburt geschlagen. Der Engel des Herrn ging durch die Straßen, tötete alle Erstgeburten. Eine gruselige Geschichte, zugegeben. Aber diese Geste bei der Kreuzigung zeigt noch einmal deutlich, dass Jesu das wahre Passalamm war, das der Welt Sünde trägt. Was ist vollbracht? Das vierte, alles um diese Welt zu überwinden. Jesus litt an furchtbarem Durst. Ich habe mal eine Predigt gehalten an einem Karfreitag, wo ich die Kreuzigung ziemlich ausführlich beschrieben habe. Das war eine bittere Predigt. Da haben einige nachher da gesessen und geweint. Weil wenn man sich das vorstellt und wirklich mal vor Augen führt, oder man sich diesen Film Die Passion nochmal anschaut, wie gruselig das war, dann erst kann man wirklich verstehen, was da passiert ist und wie Jesus tatsächlich gelitten hat. Das Bild für die Not der Kreatur, für die Armseligkeit, in der Jesus starb, das ganze Elend dieser Situation wird in diesen Worten beschrieben, wenn Jesus sagt, mich dürstet, ich kann nicht mehr. Ich brauche was. Aber Jesus hat diese Welt mit allem Leid überwunden. Er hat einmal gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und der Karfreitag ist eine gute Gelegenheit für jeden von uns, einfach mal so innezuhalten. Alexander hat es so wunderschön eingeführt heute in diesem Gottesdienst, sich diesen Moment zu nehmen und nochmal zu verinnerlichen. Der Sohn Gottes wurde Mensch, hat die Herrlichkeit Gottes verlassen, ist hier in Armut aufgewachsen, hat allen erklärt, um was es geht. Und dann nehmen sie ihn und lassen ihn von anderen, von den Römern, an ein Kreuz nageln. Die schlimmste, grausamste Methode, einen Menschen hinzurichten, die man überhaupt je erfunden hatte. Das war brutal. Und dann müssen wir unseren Namen da einsetzen, dass er das auch für uns getan hat, für mich, für dich, für unsere Sünden. Das muss man erstmal begreifen. Ich will mit einer kleinen Geschichte schließen. Ich fand die immer gut und hilfreich, das nochmal so zu verinnerlichen. Und damit will ich auch dann schließen. Es gibt diese Geschichte, die sich im Mittelalter zugetragen haben soll, als die Pest überall wütete. Und das war ja auch eine furchtbare Zeit, wo die Menschen einfach von dieser furchtbaren Krankheit dahingerafft worden sind. Und ein Dorf war irgendwie noch verschont geblieben, obwohl die umliegenden Dörfer, alle Menschen, die dort lebten, die wurden von der Pest weggerafft. Tausende. Und die Leute in diesem Dorf in ihrer Not, die haben sich überlegt, was machen wir? Wie gehen wir damit um? Das ist nur eine Frage der Zeit. Dann ist die Pest auch hier und dann sind wir auch weg. Es hat auch keinen Sinn mehr. Wir werden die Nächsten sein. Und dann haben sie sich entschlossen, dass vermutlich noch kurze Leben, das sie haben, so richtig zu genießen, richtig auf den Putz zu hauen. Es kam so zu ganz schlimmen Ausschweifungen, zu ganz furchtbaren Sünden. Auch die Dorfkirche blieb nicht verschont. Man hat alles niedergemacht und versaut. Es war einfach furchtbar. Die Leute haben vor nichts zurückgeschreckt. Sie hatten ja nichts mehr zu verlieren. Und eines Tages, so erzählt diese Geschichte, kam eine Prozession durch dieses Dorf. Allen voran ein Mönch, der so ein großes, hölzernes Kreuz auf seiner Schulter trug. Und die sind durch dieses Dorf gelaufen, hin zur Kirche. Und vielleicht könnt ihr euch vorstellen, wie das die Leute angetörnt hat. Die jetzt fertig zu machen, die sich lustig zu machen, die zu verspotten. Was sind das für fromme Spinner, die da kommen? Wir sehen doch, was passiert ist in den Nachbardörfern. Wir sind auch bald dran. Was wollen die hier? Was soll der ganze Quatsch mit dem Glauben und mit Kreuz? Der Mönch ging in die verschandelte Kirche. Er stieg auf die Kanzel. Ganz klar, die Leute strömten in die Kirche, jetzt galt es denen da wirklich rund zu machen. Die wollten sich das Spektakel nicht entgehen lassen. Aber dann hat der Mönch um Ruhe gebeten, steht da auf der Kanzel und erzählt die Geschichte des Kreuzes. Von Anfang an erzählt er die Geschichte des Kreuzes. wie Gott selbst sich erniedrigt hat und in diese Welt gekommen ist. Wie er Jesus gelitten hat, wie er ans Kreuz genagelt wurde, für unsere Sünden. Dass er zum Tode verurteilt war, vorher noch gepeinigt wurde, für uns. Immer wieder betonte er das, für uns. Und da war es in der Kirche dann auch plötzlich mucksmäuschenstill. Alle haben zugehört, was er zu sagen hatte. Und dann erzählt dieser Mönch diese Geschichte etwas anders weiter, als wir die kennen. Er erzählt, wie Jesus am Kreuz hängt, vom Kreuz runterblickt auf die johlende Menge, die ihn verspottet. Der hat Wunder getan und was nicht alles, jetzt kann er sich selbst nicht helfen. Was ist denn das für eine? Und die Geschichte erzählt, wie der Mönch sagt, wie Jesus sah, dass sie über seine Kleider gewürfelt haben, da wurde Jesus zornig. Und er steigt vom Kreuz ab, geht weg und sagt, ihr seid's nicht wert. Wer bin ich, dass ich das für euch mache? Und dann fährt er auf in den Himmel, weg ist er. Das ist, was der Mönch erzählt. In der Dorfkirche, da war Totenstille. Die waren wie vom Donner gerührt. Und dann ruft plötzlich jemand von ganz hinten. Du da oben, häng unseren Heiland wieder ans Kreuz. Häng unseren Heiland wieder ans Kreuz. Das war, als ob sie mit einem Mal verstanden hätte, was sie da eigentlich gemacht haben und wofür Jesus eigentlich gekommen ist. Stellt euch doch mal für einen Moment vor, Jesus hätte das tatsächlich gemacht. Wir säßen nicht hier. Wir wären alle noch in unseren Sünden. Wir hätten keine Hoffnung auf ewiges Leben. Wir hätten gar keine Zukunft. Aber Jesus war gehorsam. Wäre Jesus vom Kreuz gestiegen, wir wären alle am Ende. Aber Jesus Christus starb für dich und für mich. Und er stieg nicht vom Kreuz. Er hat das alles ertragen. Er hat wie ein Opferlamm im Alten Testament für unsere, für deine, für meine Sünden bezahlt. Und deshalb konnte Jesus am Kreuz sagen, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Christoph Redl hat in einem Artikel geschrieben, Jesus ist als der Gekreuzigte der Herr. Sein Sterben ist kein tragischer Unfall, sondern der dramatische Umschwung der Geschichte. Und genauso ist es. Es ist vollbracht. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Amen.